Moin. Freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Jacob wurde eben schon erwähnt. Sage ich vielleicht noch zwei Sachen dazu. Seit Freitag sind schon die ersten da und bauen auf. Hier aus dem Nachbarort, Bauerhof Ackerlei, kam schon mit einem großen Schlepper an und Hänger und hatte schon Strohballen hingebracht, damit wir unseren Spendenlauf aufbauen können. Morgen kommen dann die Nächsten und dann wird alles andere auf links gedreht beim Knüllhaus auf dem Gelände. Und wir haben mittlerweile ein bisschen mehr als 220 Anmeldungen, wo wir uns echt drüber freuen, dass wir nach 2 Jahren Pause wieder anfangen können. Ja, mit aller Vorsicht und mit Schutz. Und wir sind sehr gespannt, wie das so wird. Ja, mit so vielen Leuten dann auch wieder auf engerem Raum miteinander unterwegs zu sein. Und wir haben auch gemerkt in den Vorbereitungen, so nach 3 Jahren, also vor 3 Jahren war das letzte J-Camp, fehlt so ein bisschen die Routine. Im wahrsten Sinne des Wortes mussten wir Sachen suchen. Ja, wo sind die denn? Wo haben wir sie denn vor 3 Jahren hingeschleppt? Ja, und wie war das denn nochmal? Das ist schon spannend, also ich freue mich drauf, was da alles jetzt schon auf die Beine gestellt wird und wie das dann nächste Woche wird. Und danke, dass ihr dafür betet, weil das könnt ihr als Gemeinden tun und das brauchen wir auch. Weil ohne Gebet und ohne Unterstützung der Gemeinden ist quasi dieses Camp für die jungen Menschen aus euren Gemeinden auch nicht möglich. Deswegen herzlichen Dank dafür. Ja. Ach ja, eben wurde gefragt, wer Geburtstag hatte. Ich hatte letzten Sonntag Geburtstag, aber das wisst ihr natürlich nicht. Ne? Geschenke und Glückwünsche nehme ich später in Empfang. Alles klar. Ja, du hattest das so angekündigt, die Beschwerden können dann hinterher an dich gerichtet werden. Mal gucken, ja, oder ob Beschwerden dann an mich kommen, was ich dann so zu sagen habe oder was ich gemerkt habe, wo mich der Text beim Vorbereiten so hinführt. Das ist ja immer spannend, wenn man einen Bibeltext nimmt, entweder man hat selbst Fragen da dran und führt den Text dahin, wo man meint, dass er hingehen müsste, oder man fängt an, den Text zu lesen und plötzlich nimmt der Text einen mit und man kommt hinterher wo raus, wo man dachte, wo man vorher nicht dachte, dass man da rauskommt. Ein bisschen die Vorgeschichte. Jesus war in Jerusalem und hatte schon eine ganze Menge in Bewegung gesetzt im Vorfeld. Den Tumult seiner Aktion im Tempel hatten die geistlichen Führer noch sehr lebhaft vor Augen, als sie Jesus jetzt wieder im Tempel antrafen. Eigentlich wollten sie ihn in ein theologisches Gespräch verwickeln, wo sich herausstellen sollte, dass hinter all seinen Worten eigentlich nichts ist. Aber Jesus ließ sich da nicht aus der Ruhe bringen und erzählte ein Gleichnis mit der direkten Aufforderung, dazu Stellung zu beziehen. Manchmal macht er das und manchmal nicht. In diesem Fall wollte er, dass die, die ihm zuhören, Stellung beziehen, wie sie jetzt nun diese Situation einschätzen. Gleichnisse. Gleichnisse sind bildhafte Erzählungen und Jesus nutzte Beispiele aus dem alltäglichen Leben der Menschen, um auf bestimmte Punkte aufmerksam zu machen oder den Fokus auf eine bestimmte Sache zu legen. Und weil es Beispiele aus dem Alltagsleben der Menschen waren, bekamen die Zuhörer auch einen Zugang zur Botschaft, die Jesus ihnen sagen wollte. Und besonders im Evangelium nach Matthäus, woraus jetzt auch dieses Gleichnis kommt, gebrauchte Jesus Gleichnisse, um den Menschen zu beschreiben, wie Reich Gottes ist und was im Reich Gottes besonders wichtig ist. Wenn Jesus sagt, ich erzähle euch mal ein Gleichnis, dann ist das immer so, Achtung, ja, ich gebe euch jetzt den Schlüssel, dass ihr versteht, wie es im Reich Gottes funktioniert. Denn mit den Gleichnissen zeigt Jesus die Prioritäten auf, die im Reich Gottes sind. Und das war für den Zuhörer neu, irritierend, erschreckend und herausfordernd. Denn Reich Gottes ist eigentlich ganz anders, als wie wir es uns vorstellen. Wir glauben immer ganz oft, Reich Gottes müsste so sein und so müsste das alles funktionieren. Das haben die Leute damals auch gedacht. Und dann kam immer Jesus, ich erzähle euch mal ein Gleichnis. Und wenn man sich das mal verdeutlicht, dann denkt man so, ach so, Reich Gottes ist ja ganz anders. Da sind die Prioritäten ja ganz anders. Oder wo besonders Aufmerksamkeit drauf liegt, ist was ganz anderes, als wo ich dachte, dass da Aufmerksamkeit drauf liegt. Und so war auch dieses Gleichnis für die Menschen ein Schock. Denn die Zuhörer waren neben den Jüngern niemand anderes als die geistlichen Führer, die geistliche Elite. Und solche, die das Volk lehrten und ihnen vorlebten, wie Gott sich das Leben vorstellte, Denn das wollte man ja von ihnen erwarten. Ja, die geistliche Elite oder die geistlichen Führer, die gaben vor, so zu leben, wie Gott sich das vorstellte. So nach dem Motto, guckt uns an, dann wisst ihr, was Reich Gottes ist. Glaubten die. Ja, und solche, die durch ihr Leben demonstrierten, was es bedeutete, heilig zu leben, da dachte man, die müssten es ja wissen. Solche, die aufgrund ihrer Berufung, Erwählung und Herkunft Reich Gottes eigentlich begriffen haben sollten. Solche waren es, die sich über die Botschaft von Jesus besonders ärgerten. Ich lese euch den Abschnitt vor, ihr könnt gerne mitlesen, aus Matthäus 21 ab den Versen 28. Sagt Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn, der antwortete, ja, Herr. Aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen. Das sage ich euch. Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert, aber ihr habt ihn nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Das ist das Gleichnis. Also da ging schon ein bisschen zur Sache in dem Moment. Ein Mann besaß einen Weinberg, Vater von zwei Söhnen, und wie das üblich war, sollen die Kinder mithelfen. Normal für die Zeit damals, dass man mithelfen musste, um den Lebensunterhalt der Familie etwas beizutragen. Ich musste auch manchmal samstagmorgens aufstehen und mein Opa hat mich aus dem Bett geschmissen und hieß dann so, wir wollen Kartoffeln setzen. Super Sache. Ja? Also da hat man echt Lust drauf. Ja? Ab einem gewissen Alter. So wahrscheinlich auch die zwei Söhne. Ja? Wenn der Vater sagt, so, im Weinberg helfen. Der erste Sohn antwortete ehrlich und sagte nein. Eigentlich war ein solches Widerwort beleidigend einem Vater gegenüber. Also ich habe das meinem Opa nicht getraut zu sagen, nee, ich habe keine Lust, ich möchte gern noch länger schlafen. Ja, also die Reaktion wäre wahrscheinlich ein bisschen murrig gewesen, muss ich sagen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will nicht. Der Sohn dachte später drüber nach und es tat ihm leid. Sein Gewissen plagte ihn. Und das griechische Wort, das hier steht, dass er sich umentschieden hatte, bedeutet nicht, dass er darüber nachdachte und die Fakten abwog und dann seine Entscheidung änderte, sondern das griechische Wort, was hier steht, bedeutet Sinnesänderung, weil sein schlechtes Gewissen ihn plagte, sein Gefühl ihm sagte, dass es falsch war, wie er sich jetzt verhalten hat. Und so ging er dann in den Weinberg, um zu arbeiten. Ohne zu wissen, dass sein erster Sohn sich umentschieden hatte, ging er, vermutlich deswegen, zu seinem zweiten Sohn. Er antwortete auf die Bitte seines Vaters, ja, Herr. Die Antwort irritierte mich ein bisschen, weil er nämlich seinen Vater Herr nannte. Also ich kenne durchaus, dass man den alten Herrn meint, ja, seinem Vater gegenüber, der alte Herr. Aber dass man seinen Vater Herr nennt, das ist schon eine gewisse, sag ich mal, Hierarchieebene, die man da eintritt. Ich weiß nicht, ob ihr euren Vater Herr genannt habt oder ihn gesiezt hat. Ja, in gewissen Zeiten war das ja durchaus üblich, dass man seine Eltern gesiezt hatte. Aber das hört sich hier so ein bisschen anders an als eine vertraute Vater-Sohn-Beziehung und auch so ganz anders, wie Jesus uns seine Beziehung zum Vater vorstellte, der ihn ja Abba nannte, was auf Deutsch Papa heißt. Vielleicht bedeutet aber die Antwort, ja, Herr, auch sowas, wie wir im Deutschen antworten würden, wenn wir sagen, ja, ja. Kennt ihr die Antwort, ja, ja? Ja, ja heißt ja eigentlich, ich sag's mal ganz platt, ja, und jetzt wird's auch noch übertragen, ja, du kannst mich mal. Das heißt ja, ja, ja. Wenn man eigentlich das nicht tun will, was aufgefordert wurde, ja, ja. Wie geht's dir, kommst du mit, ja, ja. Hilfst du mit? Ja, ja. Also ihr habt das sicherlich schon mal gehört. Und so kam es, dass der zweite zwar ja sagte, aber nicht im Weinberg zum Arbeiten hinging. Und Jesus fragte darauf, wer von den beiden Söhnen hat es den Willen des Vaters getan? Derjenige, der nicht wollte und es doch tat, oder derjenige, der es wollte, aber nicht tat? Und die Antwort war klar, am Ende, ich meine, so offensichtlich war die Geschichte, der erste Sohn, der Neinsager, hat den Willen des Vaters getan und nicht der zweite Sohn, der Nicht-Tuer. Spannende Geschichte. Jesus verglich den ersten Sohn mit einer Gruppe Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen. Und besonders für die frommen Menschen war es unvorstellbar, dass solche Menschen jemals den Willen Gottes erfüllen können oder ins Reich Gottes kommen können oder dazugehören. Während der zweite Sohn für Jesus die Gruppe der frommen geistlichen Elite darstellt. Menschen, die sich aufgrund ihrer großen Worte sicher fühlen und zum Reich Gottes gehören oder aber ihre Taten etwas anderes zeigen. Der Schein größer als der Sein, als ihr Sein. Und mit diesem Gleichnis zeigte Jesus, worauf es im Reich Gottes ankommt. Und Jesus verdeutlicht mit dieser Geschichte das Wesentliche. Es geht darum, den Willen Gottes umzusetzen. Das Reich Gottes baut nicht auf große Worte, sondern auf ernst gemeinte Taten, Taten, die von Herzen kommen. Auf Herzen, die bereit sind, sich zu ändern. Und Jesus erklärt den Zuhörern, dass das schon Johannes der Täufer verkündet hatte, sie ihm aber nicht glaubten. Aber solche, die ihm glaubten, auf die Elite gern herabsehen, das waren die, auf die es ankam. Und das Thema von Johannes dem Täufer, das Jesus als die Botschaft im Reich Gottes verdeutlicht, ist Gerechtigkeit. Die Botschaft von Johannes dem Täufer ist Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, das ist die zentrale Botschaft und deswegen bin ich auch gekommen, weil es um Gerechtigkeit geht. Und zwar Gerechtigkeit im umfassenden Sinn. Gerechtigkeit drückt die neue Heilsordnung aus, die Johannes der Täufer angekündigt hatte. Und Jesus selbst lebte sie vor und verkündigte sie. Gerechtigkeit im Reich Gottes ist die neue Beziehungsordnung, die nicht auf Herkunft, auf Erwählung oder Berufung fußt, sondern auf Veränderungsbereitschaft. Die alte Ordnung ist abgeschafft, die neue Ordnung ist da. Und die neue Ordnung heißt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als Beziehungsordnung, Gerechtigkeit als neue Heilsordnung. Gerechtigkeit im Reich Gottes beschreibt das Verhältnis von zwei Menschen, das gerechtet ist. Daher kommt das Wort. Also wieder richtig zueinander gestellt ist. Ein Verhältnis auf Augenhöhe. Aber nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern auch zwischen dem Menschen und Gott wird das Verhältnis wieder richtig gesetzt. Also gerechtet, gerichtet. Und aus dieser neuen Ordnung wachsen eben entsprechende Verhaltensweisen, die für alle sichtbar werden, die lauter sprechen und bedeutsamer sind als Lippenbekenntnisse. Und diese Gleichnisse zeigen bildhaft, was im Reich Gottes wichtig ist. Und mit diesem Gleichnis macht Jesus eine ganz wichtige Ansage, worauf es künftig ankommt, nämlich auf Veränderungsbereitschaft und Taten, die aus dieser neuen Gerechtigkeit kommen. Es ist eine Absage an große Worte, an Lippenbekenntnisse und Scheinheiligkeit. Im Reich Gottes geht es darum, Gottes Willen auch zu tun und nicht nur darüber zu sprechen, was man eigentlich tun sollte. Kennt ihr solche Diskussionen, wenn man dauernd darüber zusammensitzt und darüber redet, was man eigentlich mal tun sollte? Ja, da kann man stundenlange Vorstandssitzungen mit verbringen, wenn man darüber redet, was man eigentlich tun sollte. Aber man kommt nie ins Tun. Furchtbar. Ja? Reich Gottes heißt, dass es darum geht, Dinge zu tun und nicht nur darüber zu reden. Und jetzt meine persönliche Frage an euch, die hier sitzt und zu Hause sitzt. Welcher Sohn in diesem Gleichnis entspricht dir? Klar, man ist schnell geneigt, beim Lesen sich dem ersten Sohn zuzuordnen. Ja, und man identifiziert schnell Menschen, die man in die zweite Kategorie einsortiert. Und beim Nachdenken merke ich allerdings, dass ich beide Söhne in mir kenne. Kann es also sein, dass beide Söhne ein Bild für unser Leben ist? Ich kenne den Sohn in mir, der Nein sagt und sich abwendet, weil er das, was man eigentlich tun sollte, nicht tun will. Weil es unbequem ist, weil man auf Abwehr bei anderen Menschen stößt, weil es das eigene Leben und die eigenen Pläne stört, wenn ich jetzt das tun würde, was Gott von mir verlangt, was Reich Gottes bedeutet. Gerechtigkeit im Alltag zu leben, ist nicht einfach. Warum? Weil die Welt nicht gerecht ist. Und das ist so. Die Welt ist nicht gerecht. Weil nicht Augenhöhe und Gleichwertigkeit unser Verhältnis zueinander bestimmt, sondern Ungleichheit und Hierarchien. Machtausübung. Es zählt, was du kannst. Beruf und der Schule, ob du gesund bist oder behindert. Es zählt, was du hast, ob du Geld hast und Wohlstand. Ob du Freunde hast oder ob du allein bist. Es zählt, woher du kommst. Ob du aus einer reichen Familie kommst oder aus einer Hartz-IV-Familie. Ob du aus Europa kommst oder aus Afrika. Das macht einen Unterschied in unserer Welt. Und dementsprechend wird so mit Menschen umgegangen. Gerechtigkeit stört diese Ordnung. Den Willen Gottes umzusetzen bedeutet eigentlich, alles anders zu machen, als man gelernt hat zu tun. Und je länger ich über diese alte Ordnung nachdenke, merke ich, dass ich meine Einstellung dann auch ändere, weil ich sage, so kann es doch nicht bleiben. Jesus hat doch was ganz anderes vorgelebt und in der Bibel lese ich auch ganz andere Dinge. Und dann tut mir das anfängliche Nein wirklich leid. Und dann gehe ich hin und versuche, es zu ändern und was anderes zu tun, was anderes zu leben und versuche, diese Gerechtigkeit zu leben, die ich in der Bibel lese. Und dann kenne ich auch den anderen Sohn in mir, der gelernt hat, die richtigen Antworten zu geben. Im frommen Kontext ist es überlebenswichtig, die richtigen Antworten zu kennen. Alle, die hier sitzt, kennt die richtigen Antworten. Ob er sie glaubt oder nicht, aber man weiß, die richtigen Antworten zu geben. Ja, im richtigen Moment Amen zu sagen oder die richtige Antwort zu geben. Im Zweifelsfall ist Jesus immer die richtige Antwort. Im frommen Kontext. Gibt ja so ein Lied, Jesus is the answer. Ja? Jesus ist immer die Antwort. Ist er das wirklich? Muss man mal fragen. Ja? Die richtigen Antworten kennen wir. Und im frommen Kontext ist es überlebenswichtig. Sonst würde man nicht mehr dazugehören. Weil wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir uns anzuziehen haben, wie wir uns zu benehmen haben, was wir zu reden haben und so weiter. Das ist im frommen Kontext überlebenswichtig. Deswegen funktioniert das System. Deswegen funktionierte auch die fromme Elite damals. Sie kannten einfach die richtige Antwort. Und ein Ja ist ziemlich schnell gesagt. Aber oft meint ein Ja, ja, ja. Weil man dann in Ruhe gelassen wird. Ja, 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 dann habe ich meine Ruhe. So oft hat man sich eingebracht und seine Zeit investiert. Und eigentlich denkt man, macht es am Ende einen Unterschied, was man getan hat oder nicht getan hat? Funktioniert doch alles so. Hat sich gut eingelebt, ja. In der frommen Blase ist man schön geschützt vor der bösen Welt da draußen. Und die Gefahr ist, dass man schnell seine fromme Welt interpretiert als Reich Gottes. Ist es aber nicht. Das ist das Spannende in dieser Geschichte. Und dann ist man stolz, sich das einzugestehen, falsch zu liegen. Und deswegen dieser Text redet eigentlich zu uns. Da bist du nicht derjenige, der Ja sagt, aber nichts tut? Ja, das ist eigentlich die Frage an die fromme Elite, die hier sitzt. Und bin genau dabei, ja. Jugendreferent entschieden für Christus, ja. Ich kenne die richtigen Antworten. Von klein auf. Aber ist das immer das Richtige gewesen? Wenn man sich zu schnell in der falschen Sicherheit wiegt? Und wenn man hört, was das Statement von Jesus ist, wenn man sich in der falschen Sicherheit wiegt, nur weil man Ja gesagt hat, ist klar. Und das schreckt mich ziemlich auf. Gott sei Dank rechtzeitig, dass ich sage, okay, das stimmt nicht, ich muss mich auch mal hinterfragen. Zum Schluss, Gottes Reich braucht Menschen, die sich einsetzen, hingehen und arbeiten, die sich investieren und das umsetzen, was dieser neuen Gerechtigkeit entspricht. Gottes Reich braucht Menschen, die bereit sind, sich zu ändern, umzudenken. Gottes Reich braucht Menschen, die sich nicht um große Worte kümmern, sondern um ernst gemeinte Taten. Und darum geht es eigentlich. Jetzt Frage an dich. Bist du ein Ja-Sager oder bist du ein Tuer im Reich Gottes? Amen.